Ja, seit 2013 ist die Bundeswehr in Mali stationiert. Obwohl der Bundeswehreinsatz dort ja schon so lange läuft, findet er hier kaum Beachtung in der Öffentlichkeit. Ende Juni wurde der Einsatz auf einen Schlag wieder ins öffentliche Bewusstsein zurückgeholt. Ja, viele werden sich jetzt vielleicht denken, ja, Mali, warum ist da die Bundeswehr überhaupt? Deshalb erstmal zu Beginn des Interviews die Frage, wie und warum hat die Bundeswehr oder die Bundesrepublik Deutschland den Einsatz in Mali begonnen, 2013?
Also die Vorgeschichte geht natürlich schon, fängt schon vor 2013 an, auch vor 2011, aber 2011 wurde ja durch eine NATO-Intervention das Gaddafi-Regime in Libyen gestürzt und hat die ganze Region, Libyen war eine Regionalmacht, hat dort viele Konflikte auch moderiert, die ganze Region ins Chaos gestürzt sozusagen. Und das hat sich am deutlichsten oder als erstes in Mali gezeigt, wo eben eine Unabhängigkeitsbewegung aus Tuareg im Norden erstarkt ist, dann teilweise auch mit Leuten und Waffen aus Libyen zurückkam, dann das Militär im Süden geputscht hat, weil sie sich nicht ausreichend ausgerüstet gesehen haben, und dann tatsächlich auch im Norden im Zuge von dem Chaos islamistische Gruppen in einigen Städten die Kontrolle übernommen haben. Und es gab dann ein mutmaßliches Vorrücken dieser islamistischen Gruppen auf die Hauptstadt, was aber von vielen auch bezweifelt wird, dass das wirklich so ist. Auf jeden Fall gab es Anfang 2013 eine massive französische Militärintervention. Frankreich ist da ja traditionell, also ehemalige Kolonialmacht, kontrolliert diese Region und die Regierungen dort noch sehr weitgehend. Hat Frankreich da interveniert, da hat Deutschland auch gleich unterstützt mit taktischem Lufttransport, Luftbetankung. Da gab es eine heftige Intervention, und in deren Zuge wurde dann einerseits zunächst als AFISMA unter dem Dach der Afrikanischen Union, dann ersetzt durch eine UN-Mission, die MINUSMA aufgebaut mit knapp 15.000 Soldatinnen und Soldaten, also vor allem Soldaten, wo die Bundeswehr mittlerweile mit 1.100 Kräften beteiligt ist, ein eigenes Feldlager, Camp Castor in Gao, quasi am Rande der Wüste, des unkontrollierten Wüstengebietes im Norden, unterhält. Und auch sehr schnell 2013 wurde dann eine EU-Mission, also das andere ist eine UN-Mission, eine EU-Mission Eutem Mali zur Ausbildung der malischen Streitkräfte und ja, zum Aufbau der malischen Streitkräfte gegründet. Das findet im Süden in der Nähe der Hauptstadt Bamako statt. Die wurde aber jetzt in den ganzen Jahren auch beständig erweitert. Da wurden mittlerweile fast alle malischen Soldaten ausgebildet. Wie viele genau und wie viele davon tatsächlich noch in Streitkräften sind, ist unklar. Also lässt sich einfach nicht feststellen. Genau, und da wurde jetzt das Mandat der Bundeswehr auf 650 Kräfte erhöht. Also insgesamt haben wir da fast 2.000. Dazu kommt noch, dass verschiedene Länder, aber eben auch die Bundeswehr in der ganzen Region auch noch mit Spezialkräften unterhalb der Mandatsschwelle und öffentlicher Information aktiv ist.
Ja, das war jetzt ja schon ein sehr umfangreiches Bild von der Lage in Mali. Wie hat sich aber jetzt die politische Lage dort seit 2013, 2011, also seit dem ja, Sturz des Gaddafi-Regimes dann entwickelt? Also ist dieser Konflikt immer noch da, im Mali?
Also man hatte nach dem Putsch von 2012, 2013 dann eben auch so eine Übergangsregierung eingesetzt, die dann in diesem Krieg im Zuge der französischen Intervention, fanden da auch Wahlen statt, zu einer Regierung, die dann auch wiedergewählt wurde, aber die ganze Zeit sehr schwach war. Vor allem ab 2016, das war auch der Punkt, wo das Bundeswehrmandat deutlich erhöht wurde, Konflikte dann eskaliert, also zu dem Grundkonflikt Norden gegen Süden, sind dann vor allem im Zentrum Malis noch ganz viele Konflikte zwischen Bevölkerungsgruppen und, ich sag mal, Einkommensmodellen ausgebrochen, die dann also deutlich militarisiert wurde. Da trägt auch das sogenannte Friedensabkommen oder Waffenstillstandsabkommen ist es eigentlich, wo sozusagen die Gruppen in zwei Lager gespalten werden wurden. Die einen, die irgendwie die Regierung sozusagen unterstützen sollen, und alle anderen wurden dann mehr oder weniger in dem Zug zu Terroristen erklärt. De facto spalten sich die Gruppen aber immer wieder und gehen Koalitionen ein. Das Friedensabkommen hat auch den Fehler, dass es sozusagen als relevante politische Akteure nur bewaffnete Gruppen akzeptiert, was dann dazu führt, dass es immer mehr bewaffnete Gruppen gab. Kurz gesagt, die Sicherheitslage ist seit 2016 kontinuierlich eskaliert und schlechter geworden. Es gibt immer mehr bewaffnete Gruppen, es wird immer mehr die Bevölkerung mobilisiert und in den militärischen Konflikt hineingezogen. Es werden ethnische, also Bevölkerungsgruppen gegeneinander aufgebracht und bewaffnet. Der Konflikt ist jetzt eben auch ganz stark auf den Niger und Burkina Faso übergeschwappt. Auch da ist es so, in Niger hat die Bundeswehr im Zuge ihres MINUSMA-Mandats gemeinsam mit Frankreich auch einen Stützpunkt. In Niger sind sehr viele US-Spezialkräfte anwesend. Also es findet einerseits von außen eine massive Militarisierung der ganzen Region statt, auch eine länderübergreifende Aufrüstung, und andererseits zugleich sozusagen eine Militarisierung der bestehenden Konflikte unter den Bevölkerungsgruppen, unter Schichten, Einkommensmodellen und so weiter. Und das ist auch unbestritten. Also dass die Lage seit 2016 kontinuierlich schlechter wird, lässt sich erstens den regelmäßigen Berichten des UN-Generalsekretärs entnehmen. Das ist aber auch in der ganzen Think-Tank-Community und auch, sagen wir mal, aus bundeswehreigenen Quellen, das ist völlig unbestritten und offensichtlich.
Ja, wenn ich da jetzt mal einhaken darf nochmal. Du hast Einkommensgruppen erwähnt als auch eine Konfliktlinie. Was kann man sich darunter vorstellen?
Naja, ich wollte damit ein bisschen dieses alte Bild, an dem aber natürlich was dran ist, von Ackerbauern versus Viehzüchter, bisschen umschiffen, aber es gibt natürlich auch andere Interessensgruppen. Sagen wir mal so, die Grenzen in der Sahara, und dafür hat unter anderem auch Gaddafi gesorgt, die waren eigentlich von einer großen Durchlässigkeit geprägt, und der Trans-Sahara-Handel war eben auch für große Gruppen der Bevölkerung ein Einkommensmodell, und im Zuge dieser Militarisierung, gerade von der EU und von Deutschland, ist ja auch das Ziel, die Grenzen zu schließen. Also einerseits baut man riesige militärisch-polizeiliche Strukturen auf, die grenzüberschreitend aktiv sind. Also für Bewaffnete sind die Grenzen sozusagen offen. Für die Bevölkerung und den Handel und Alltagsmigration sind sie aber geschlossen. Also das ist zum Beispiel auch ein Einkommensmodell, was massiv unter den Interventionen leidet. Und zuletzt haben wir dann natürlich auch Klassenkonflikte. Die gibt es auch innerhalb der Tuaregs, die gibt es auch innerhalb der verschiedener Bevölkerungsgruppen, dass es eben Leute gibt, die profitieren. Es gibt Leute, die profitieren von dem französischen Einfluss, von der französischen Präsenz, auch von der internationalen Militärpräsenz. Es gibt Leute, die profitieren von der Militarisierung gesellschaftlicher Konflikte, und es gibt natürlich sehr viele Leute, die leiden darunter, die haben aber am wenigsten sozusagen mitzureden. Das meinte ich mit Einkommensmodellen. Also es gibt eben nicht nur den Konflikt Ackerbauer versus Viehzüchter, der aber also tatsächlich auch real ist und auch also mit Ethnizität in Zusammenhang gebracht wird. Aber es gibt eben auch noch andere Konflikte. Also auch von der politischen Klasse in Mali, die ja sehr instabil ist, und das Militär hat ja jetzt innerhalb eines Jahres zweimal geputscht, vielleicht kommen wir da nachher auch nochmal drauf. Aber es gibt eben auch ganz schön viele mächtige Akteure in Mali, die von der Instabilität insofern profitieren, dass diese Instabilität eben internationale Truppenpräsenz und diese Aufrüstung ermöglicht. Und das haben wir, sehen wir ja in Deutschland eigentlich auch, wenn wir uns Rüstung angucken, dass das sehr viel, also mit riesigen Geldern zu tun hat, die da fließen und die dann auch in administrativen Kanälen versickern oder einfach auch in private Taschen wandern. Also das ist auch ein Grund, warum da keine Lösung in Sicht ist, weil sich mittlerweile in Mali sehr viele Akteure eingerichtet haben, die von der Instabilität und den Versuchen, sozusagen das militärisch, sicherheitspolitisch durch Aufrüstung zu stabilisieren, profitieren.
Ja, das würde mich ja gleich zu meiner nächsten Frage auch bringen. Du hast ja schon erwähnt, die Militärputsche. Welche Machtgruppen stecken da dahinter und wie hängt das mit der Militärintervention zusammen?
Das ist natürlich hochgradig komplex und opak und schwer zu durchdringen. Also der Putsch 2012, da wird immer gesagt, dass der von unteren Militärrängen ausging, die sich eine bessere Ausrüstung, Bewaffnung gewünscht haben, um eben diesen Aufstand im Norden niederzuschlagen. Das glaube ich einerseits auch, dass das so ein bisschen von unten kam. Ich hatte aber das Gefühl, dass es auch ein bisschen rassistisch war. Also so ein bisschen, wir hier im Süden, wir wollen es jetzt mal den arabischen Stämmen da im Norden irgendwie richtig heimzahlen. Und auch ein bisschen eine übertriebene Vorstellung, dass jetzt die EU einfach mal fett im großen Umfang Waffen schickt und man dann den Norden unter Kontrolle kriegen kann, was der sich eigentlich nie wirklich unter Kontrolle der Hauptstadt befunden hat. Die beiden Putsche jetzt in den vergangenen Monaten wurden von hochrangigen Militärs angeführt, die tatsächlich auch in Deutschland, in Frankreich, in den USA teilweise ausgebildet wurden. Deren Motive sind relativ schwer zu durchdringen. Gerade beim ersten Putsch war es so, dass es zeitgleich gegen die Regierung auch Massenproteste, vor allem in Bamako, gab, wegen Korruption und wegen der Unfähigkeit, Sicherheit herzustellen. Die Regierungen sind auf jeden Fall völlig dysfunktional, dass aber die gleichen jetzt wieder geputscht haben gegen die Übergangsregierung, die sie selber eingesetzt haben. Also da nimmt auch die Zustimmung in der Bevölkerung ab. Ich halte es für relativ selbstverständlich, dass ein Militär, was so bedingungslos und im großen Ausmaß von internationalen Akteuren aufgepäppelt wird, dass das einfach dann auch die Macht an sich greift. Und sie wissen halt letzten Endes, dass diese Aufrüstung, dass die internationale Unterstützung mehr oder weniger bedingungslos ist. Und das hat sich ja auch gezeigt, also die Ausbildung des malischen Militärs, auch die Ausrüstung, da gibt es ja diese Ertüchtigungsinitiative Deutschlands, wo man dann Rüstungsgüter dem malischen Militär, auch anderen Militärs schenkt und denen Infrastruktur aufbaut, Waffenlager, Werkstätten und so weiter. Das läuft alles ungebremst weiter, obwohl man jetzt eine völlig illegitime Regierung dort vor Ort hat. Also man unterstützt ein Militär, das geputscht hat, einfach auch, weil es sozusagen, wenn man die Militärpräsenz dort aufrechterhalten will, alternativlos ist, diese Akteure vor Ort zu putschen, zu unterstützen. Und sagen wir mal so, wenn ein Putsch folgenlos bleibt und das Militär dadurch die Macht an sich reißen kann, dann macht man das halt auch. Also.
Jetzt mal zurück zu den internationalen Interventionen dort. Welche geopolitischen Interessen gibt es da in Westafrika und welche Staaten suchen dort Einfluss zu nehmen?
Also ich glaube, es ist ja so, wenn mal um Einfluss gekämpft wird, dann machen da auch alle mit. Ich habe das Gefühl, also nach 2001 haben die USA erstmal in Westafrika, Sahelregion, ihre Militärpräsenz, Geheimdienstzusammenarbeit ausgebaut. Das hat vielleicht Frankreich nicht so gefallen und die wollten dann auch wieder und haben das dann ab 2011 mit dem Sturz des Gaddafi-Regimes und anschließend der Intervention in Mali ja auch geschafft, da ihre Präsenz massiv auszubauen. Deutschland macht mit in Solidarität mit Frankreich, das ist die Formulierung. Meiner Meinung nach geht es da auch darum, quasi in Afrika, auf dem afrikanischen Kontinent, jetzt unabhängig von den konkreten Bedingungen dort, einfach eine Handlungsfähigkeit als EU und damit die deutsch-französische Führung bei diesem Aufbau der EU als geopolitischen Akteur sozusagen voranzutreiben und unter Beweis zu stellen. Es ist ja anders als Afghanistan, wo die NATO führt oder so, ist da neben Frankreich die EU der führende Akteur. Das haben wir eigentlich in keiner Weltregion sonst so. Zugleich im Detail betrachtet behakeln sich da auch Deutschland und Frankreich, also kämpfen auch um ihre Führungsposition. Es gibt, bin ich ziemlich sicher, auch im deutschen außenpolitischen Apparat Leute, denen es eigentlich ganz gut passt, dass Frankreich da als führender Akteur in seiner Rolle auch ein bisschen scheitert und dann immer mehr nach einer stärkeren Rolle Deutschlands gerufen wird. Also ich glaube, da bekämpfen sich allerlei Leute. Ich glaube auch tatsächlich, dass innerhalb der politischen Apparate, also ein Akteur, den man nicht unterschätzen darf, ist einfach sozusagen die französische Fremdenlegion beziehungsweise deren Nachfolgestrukturen. Ich glaube, dass die Afrikapolitik nicht wirklich vom Präsidenten gemacht wird in Frankreich, sondern von jenen ökonomischen und militärischen Strukturen, die einfach seit Jahrzehnten dort vor Ort sind, auch in einem sehr nebulösen Streitkräfteumfeld. Also da gibt es, glaube ich, auch eine ganz große Autonomie gewisser Truppenteile. Und da möchte ich jetzt gar nicht eine Verschwörung basteln. Ich sage nur, ich kann es mir auch gut vorstellen, dass beim einen oder anderen Putsch letzten Endes französische oder US-Streitkräfte, Geheimdienste durchaus vorher Bescheid wussten und sich da auch gegen die offiziellen Interessen ihrer Regierung gerichtet haben. Also das ist einfach so eine Eigendynamik der Militarisierung. Zuletzt als Interesse möchte ich noch nennen, dass wir es um die 2010, 2011 hatten wir die Desert Tech-Initiative, getragen von deutschem Kapital, wo man gehofft hat, mit Solar- und Windkraftwerken in der Sahara künftig bis zu 25% des europäischen Strombedarfs zu decken. In der Sahara, Niger vor allem, baut Frankreich Uran ab. Das zumindest perspektivisch für die französische Energieversorgung zentral ist. Der Abbau ist gerade nicht so hoch, aber es ist eben von strategischer Relevanz. Und wenn wir uns jetzt die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung angucken, wenn zukünftig die ganze Stahlproduktion mit Wasserstoff funktionieren soll und der mit erneuerbaren Energien hergestellt werden soll, das kriegt man eben in Deutschland und Europa auch nicht hin. Das müsste man dann auch wieder, und da wird auch der Blick auf diese Region geworfen. Also egal, was für Energieträger sozusagen gerade perspektivisch relevant sind, man hofft, die aus dieser Region zu gewinnen. Und das hat eben auch damit zu tun, dass man die Region kognitiv auch in dieser Europäischen Union im Werden halt mittlerweile als geopolitisches Vorfeld, als Hinterhof sozusagen definiert hat, wo man relativ frei agieren kann und hofft, da früher oder später auch ökonomische Gewinne zu realisieren.
Zahlt sich das jetzt schon aus? Also werden, also für die Bundesrepublik da aktiv zu sein? Weil andererseits, das ist ja auch in einem Artikel, den du geschrieben hast, hast du ja auch zitiert aus der Zeitschrift vom Deutschen Reservistenverband, also innerhalb der Bundeswehr an der Basis, dass es da ja auch schon starke Zweifel über die Sinnhaftigkeit des Einsatzes ja auch gibt. Also wie ist da gerade die, also wie ist da gerade der Erfolg einerseits der Mission für die Bundesrepublik und andererseits wie ist die Stimmung in der Bundeswehr dazu?
Ja, sagen wir mal, das Militär übernimmt jetzt auf Führungsebene natürlich schon auch so Zielsetzungen wie Deutschland muss da seine Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen und man braucht solche Einsätze auch, um die EU als ernstzunehmenden Akteur zu platzieren. Je weiter man da aber runtergeht von der politischen und militärischen Führung, ist es in der Breite des Militärs dann doch so, dass die sich an den formulierten Zielen orientieren und das heißt dann eben Stabilisierung. Und da erkennen schon Militärs auch schon seit Jahren, ich habe da ja die Zeitschrift des Reservistenverbandes von 2017 zitiert, wo drin geschrieben wird, also meinen Verwandten, ich kann eigentlich niemand erklären, was wir hier, welche Ziele wir hier verfolgen und wie das funktionieren soll. Das ist schon ungewöhnlich in seiner Klarheit, auch gerade von Seiten des Reservistenverbandes. Aber es ist bei Mali mehr als bei fast allen anderen Auslandseinsätzen so, dass es eine sehr breite Skepsis gibt, eine Wahrnehmung davon, dass das Ziel eigentlich völlig unklar ist. Und so Ziele, wir wollen da deutschen Unternehmen wirtschaftliche Profite garantieren. Und das ist ja so offen nicht formuliert und das kann man auch gegenüber dem Militär nicht machen. Also weil wenn das den Soldaten, die ja, wie wir es jetzt gesehen haben, da auch verwundet und traumatisiert werden, sind ja auch schon zwei mindestens gestorben im Mali-Einsatz. Wenn man denen sagt, also ihr macht das für Profit, dann bricht dieses ganze System eigentlich auseinander. Profite werden schon realisiert im Sinne von einer Umverteilung. Also es werden ja unglaublich viele Steuergelder ausgegeben, die dann wieder in deutsche Firmen fließen, die einerseits die Bundeswehr da ausrüsten, die auch Dienstleistungen für die Bundeswehr erbringen, das Risiko von der quasi geheimdienstlichen Aufklärung, wo mittlerweile auch private Akteure mit beauftragt werden, bis zur Kantine und Verwundeten, also medizinischen Versorgung machen private Unternehmen, die medizinische Evakuierung wird gerade von privaten Unternehmen gemacht, selbst die Heron-Drohnen, die Bundeswehr da in Mali jetzt im Einsatz hat, nur noch in Mali, davor kamen die auch in Afghanistan zum Einsatz, werden vor Ort von privaten Unternehmen gewartet und so weiter. Also da werden schon Profite von Einzelnen, auch von teilweise recht mächtigen Akteuren realisiert. Aber es ist noch nicht so, dass jetzt irgendwie Siemens, wie sie sich das vorstellen würden, da die riesigen Windkraftwerke aufbauen können. Und also der ganz große, also es sind im Moment benennbare einzelne Akteure sozusagen, die da profitieren, aber der ganz große Raubzug des deutschen Kapitals sozusagen ist da noch nicht realisiert und ist auch fraglich, ob das jemals möglich sein wird. Die Pläne jedenfalls liegen dazu in der Schublade.
Ja genau, ich meine, das hört sich jetzt ja weniger nach, jetzt mal ganz klassisch gesagt, Kapitalexport im Imperialismus an, sondern nach einem Subventionsprogramm für Rüstungsunternehmen.
Ja, wobei perspektivisch an das andere sicherlich gedacht wird. Also da gibt es schon auch gut organisierte Verbände und auch die Desertec-Initiative, wo die Münchner Rück, Deutsche Bank, Dresdner Bank, RWE, also wo so richtig die großen und mächtigen Kapitalorganisationen drin sind. Die Desertec-Initiative läuft auch weiter und das findet in Ansätzen schon statt. Und also ein anderer Akteur, der aber noch ein bisschen weniger zu durchschauen ist, ist einfach die extraktivistische Industrie. Also es gibt Rohstoffe, die werden auch schon abgebaut in Mali und Niger. Es wird aber auch noch viel, viel mehr erwartet, dass man dort abbauen könnte, wenn es dann mal stabilisiert wäre und man eine Regierung hat, die da eben auch die nötigen Rahmenbedingungen schafft, damit es günstig genug ist und auch an keinen großen Umweltforderungen scheitert oder Ausgleichszahlungen an die Bevölkerung, deren Boden da aufgerissen wird und solche Sachen. Ne? Also da gibt es schon verschiedene Fraktionen, die da auch hoffen. Ob die jetzt gerade noch hoffen oder auch vielleicht langsam sehen, dass das militärische Engagement da auch mittel- bis langfristig, und so wird dort ja gedacht, keine verbesserten Bedingungen schaffen wird, das kann ich schlecht einschätzen. Weil so offen wird darüber ja dann auch nicht geredet.
Ja, vielleicht zum Abschluss nochmal als Frage. Ja, im Bundestag ging ja der letzte Einsatz, wurde ja verlängert. Also deswegen wird jetzt auch noch auf absehbare Zeit ja noch Bundeswehr im Ausland, in Mali, ja stationiert sein. Jetzt aus antimilitaristischer Sicht, was kann man jetzt dagegen tun, dass die Bundeswehr da weiterhin im Ausland irgendwo stationiert ist und ja die Interessen ja auch von, die Wirtschaftsinteressen da vertritt und dementsprechend da ja auch die Sicherheitslage sich ja nicht verbessert hat und da ja auch Menschen drunter leiden. Was kann man da tun?
Also wir fordern natürlich ganz klar den Abzug der Bundeswehr aus Mali vollständig. Was ich eigentlich minimal für nötig halte, ist, dass der EUTM, dieser Militäreinsatz zur Ausbildung der malischen Streitkräfte, die ja jetzt mehrfach geputscht haben und übrigens auch schwere Menschenrechtsverletzungen begehen, dass das sofort eingestellt wird. Der wurde ja stattdessen auch ausgeweitet auf Nachbarstaaten, Mauretanien, auch Tschad, wo wir jetzt auch wieder ganz frisch eine Militärdiktatur an der Macht haben. Also das muss auf jeden Fall beendet werden. Um da den nötigen Druck aufzubauen, ist es, glaube ich, erstmal nötig, über Mali zu sprechen, wie wir das jetzt machen. Also das Interview, das du jetzt führst, weil der Einsatz ist ja in der Öffentlichkeit kaum präsent und bekannt. Und wenn man aber in den Einsatz eintaucht und sich die Analysen dazu anguckt, dann wird viel stärker noch als hinsichtlich Afghanistans klar, wie sinnlos der ist und wie sehr der auf eine Eskalation herausläuft. Also ich denke, wenn man wirklich eine breite Debatte über den Mali-Einsatz hätte, wäre der Abzug eigentlich zwingend. Die Bundestagsabgeordneten, die Stimmen, die können dem wieder und wieder zustimmen im Sinne der Regierungsstaatsräson, wieder besseres Wissens, weil es einfach kaum wahrgenommen wird, das und was dort stattfindet. Und ich meine, anderer Punkt, andere Ebene ist vielleicht diese angesprochene Ertüchtigungsinitiative, die da in der Sahelregion jetzt auch ihre sozusagen ihren Probelauf oder ihre Realisierung erfährt. Die ist ja neu, dieses offizielle Programm zur Aufrüstung und Ausrüstung fremder Streitkräfte, die aber offensichtlich so schief geht und von der tatsächlich in erster Linie die Rüstungsindustrie profitiert. Das ist auch was man allgemeiner nochmal angreifen sollte, weil das einfach eine fatale Idee ist, Bürgerkriegs- und Putscharmeen hochzurüsten und mit Rüstungsgeschenken zu überhäufen.